Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Beethovens Musik gehört der ganzen Welt. Er selber aber ist von hier. Er ist Bonner.
Beethoven hält viel aus.
Im 19. Jahrhundert hat man den auf ganz viele Sockel gestellt. Wir wollen Beethoven greifbar machen.
Jeder, der mit Musik zu tun hat, liebt Beethoven. Und wenn er Beethovens Musik nicht liebt, dann liebt er zumindest den Künstler Beethoven.
Vor einer Woche hat der Chinese Sun Muyin den 8. internationalen Beethoven-Klavierwettbewerb in Bonn gewonnen, in der Geburtsstadt des Komponisten. Wir hören den 26-Jährigen gerade im Kammermusikfinale des Wettbewerbs mit einem Trio von Beethoven natürlich. Er ist Yins absoluter Lieblingskomponist. In Bonn wurde Ludwig van Beethoven am 17. Dezember 1770 getauft. Und das wird ab jetzt ein ganzes Jahr hindurch gefeiert. Durch die Stadt, das Beethovenfest, eine eigens gegründete Jubiläumsgesellschaft und mit vielen Aktionen einzelner Bürger, parallel zum großen Klassikprogramm. Am Ende, zum 250. Tauftag, wird der Dirigent Daniel Barenboim in Bonn Beethovens 9. Sinfonie aufführen. 22 Jahre war Beethoven hier, bis 1792, ehe es für den Komponisten für immer nach Wien ging. Wie er gerade neu entdeckt wird, darum soll es gehen. Beethoven und die Bonner, willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Henning Hubert.
Legen Sie einfach hier links ab und den Schüttel.
Noch wird Kicker gespielt im Palais Horst, also in Bonn-Poppelsdorfer Allee, beste Lage, die es in Bonn überhaupt gibt. Gastgeber ist Horst Burbulla für ein Hauskonzert bei Beethoven bei uns. Das sind jetzt doch so über 800 Veranstaltungen, die bundesweit stattfinden, 14. Dezember und 15. Dezember, also zum Start des Beethoven-Jahres. Sie laden ein. Was ist das für ein Projekt einfach?
Das ist die Chorfantasie von Beethoven und das ist schon ein wahnsinniges Stück. Also wenn man das nicht kennt, sollte man sich das auf jeden Fall anhören. Das besteht aus einem wunderschönen Finale, es baut ganz leise auf und schlägt dann fürchterlich zu.
Sie laden ein 40 Musiker der Hochschulen, Musikhochschulen Köln und Aachen und machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Sie sind so infiziert von dieser Art, Hauskonzerte zu geben, offene Tür, bei Ihnen freier Eintritt. Sie sind großer Gönner.
Also zuerst macht man das natürlich für sich und Hausmusik ist halt eine wahnsinnig authentische Nummer. Also das geht so richtig unter die Haut. Ne? Und ja, das sind halt Musikstudenten. Dadurch ist es halt finanziell möglich, überhaupt so etwas zu Hause zu machen.
Noch bis eben haben Sie Kicker gespielt, dann geht es hier so eine Wendeltreppe hoch in Ihrem Palais in den ersten Stock. Da dürfen die sich einspielen, auch in Ihren Privatgemächern sozusagen.
Ja, sonst, ich meine, man muss sich ja irgendwo ablegen und das ist natürlich, sind keine Privatgemächer. In unserem Schlafzimmer wird halt geprobt.
Wie schaffen Sie das, dass Sie die große Besucherzahl überhaupt unterbringen in Ihrem Wohnzimmer? Kann man ja auch nicht sagen, ist ja auch schon ein kleiner Saal.
Ja, es ist, also wir haben insgesamt, glaube ich, 60 Quadratmeter. 30 braucht das Orchester, 30 brauchen die Zuschauer. Und dann kann man sich das so ein bisschen ausrechnen. So bei 100, 120 Besuchern, dann, wenn man steht, ist dann Schluss.
Wir müssen alle stehen.
Wir müssen alle stehen. Es ist ja auch ein kurzes Stück, also es ist nur 22 Minuten. Herzlich willkommen. Legen Sie einfach ab.
Ja. Einen nassen Schirm.
Ja.
Gehen
Sie
da? Ja, das ist eine gute Idee. Ja.
Thank you.
mittendrin. Sie haben das Glück gehabt, in diesem Stehkonzert, Chorfantasie von Beethoven, ja auch noch die Sänger um sich herum tanzen zu sehen.
Einmalig, Ding, mitten im Chor zu stehen. Ja.
Hatten Sie eine Gänsehaut?
Nein, ich habe keine Gänsehaut. Bei Beethoven kriege ich keine Gänsehaut, ganz im Gegenteil. Das muntert mich auf und ich balle die Fäuste.
Beethoven bei uns heißt die Reihe, tiefer rein kann man eigentlich nicht kommen, oder?
Ja, ja, das ist ja nun der große Tag heute, ne? Oder noch das ganze Jahr.
Freuen Sie sich als Bonner, dass es jetzt losgeht?
Nein. Ich finde, das Ganze hat man sehr schlecht gemacht. Der Streit vorher mit der Beethovenhalle seit Jahren, das Affentheater der Stadt Bonn, das kann niemand beglücken. Das war eine traurige Geschichte. Der arme Beethoven, wenn er das gesehen hätte, hätte er die ganze Musik zurückgezogen.
Aber heute sind Sie ein wenig getröstet.
Ja, ich werde nicht nur heute, das dauert ja noch lange.
Ich habe im ersten Moment gar nicht richtig realisiert, dass das ein Chor ist. Ich dachte wirklich, es singt jetzt irgendjemand aus dem Publikum, ganz fantastisch, bis ich dann merkte, dass es immer mehr Leute werden und ich realisiert habe, dass ich mitten im Chor stehe. Das war schon irgendwie toll.
Was hat Sie ergriffen? Also ich glaube es schon, ne? Es hat geklappt.
Natürlich, und wie? Natürlich, als es immer mehr Stimmen wurden und wir wirklich mittendrin standen, das war schon ziemlich ergreifend. Das kann man mit keinem Radio und mit keiner CD vergleichen. Also man war ja Teil dessen und das war schon wirklich beeindruckend.
Nicht nur der Bonner Kunstmäzen Horst Bobulla hat die Chorfantasie präsentiert bei der Hauskonzerteaktion Beethoven bei uns. Sie gab es auch an diesem Montag beim offiziellen Festakt in der Bonner Oper. Nach den Reden von Oberbürgermeister, Ministerpräsident und Kulturstaatsministerin. Wegen der Live-Übertragung im Rundfunk war alles minutiös geplant. Und dennoch gingen die Künstler ein Wagnis ein. Den großen Klavierpart von Beethovens Chorfantasie überließen sie komplett der Jazzpianistin Olivia Trummer. Neue Wege gehen, statt immer wieder alle Neune rauf und runter zu spielen. Der Festakt in der Bonner Oper ist gemündet in eine Party im Foyer auf dem roten Teppich, der nicht extra ausgerollt wurde. Der liegt hier schon immer noch aus Hauptstadtzeiten, so wirkt er ein bisschen. Und hier Richtung Brandschutzbereich kann ich jetzt gehen mit dem Bonner Generalmusikdirektor Dirk Kaftan. Der Festakt ist rum. Sie haben ihn mit der Leonoren-Ouvertüre, mit einer Uraufführung und mit der Chorfantasie von Beethoven musikalisch bestritten. Sie haben auch noch eine kleine Ansprache gehalten. Man merkt es richtig, dieser Beethoven, der liegt Ihnen echt am Herzen.
Naja, klar. Ich glaube, dass Beethoven jedem Musiker am Herzen liegt. Wir wollten heute Abend tatsächlich keinen staatstragenden Festakt auf die Bühne bringen, sondern auch ein paar Experimente wagen, wo nicht klar war, wie geht das aus.
Jetzt wurde so vor 50 Jahren beim 200. Geburtstag, ich zitiere Sie damit sogar, der Beethoven schon vom Sockel geholt. Das haben wir heute nicht mehr nötig, sagen Sie ganz klar. Jetzt haben Sie ihn, würde ich mal frech sagen, vielleicht aber ein bisschen angetrümmert, ein bisschen zertrümmert, um sie neu zusammenzusetzen, mit einer Pianistin, Olivia Trummer, als Jazzpianistin. Die durfte sich daran wagen und die Originalnoten von Beethoven hat sie lange, lange nicht gespielt, sondern irgendwas Freies, oder haben Sie gesagt, was sie da spielen darf?
Naja, Olivia Trummer hat da einen Brückenschlag gewagt aus ihrer Musik hinein in Beethovens Musik. Sie ist tatsächlich geendet in der Chorfantasie und zwar im Original. Das hat Beethoven auch gemacht. Er hat in diese Chorfantasie hinein improvisiert und man wusste in der damaligen Zeit nie genau, improvisiert er noch oder hat er schon komponiert. Das wollten wir so ein bisschen nachempfinden, die Spontanität, die Unberechenbarkeit, auch ein bisschen das vielleicht Unheimliche daran. Keiner von uns wusste, wie geht es eigentlich aus. Das haben wir gewagt und also ich persönlich finde, sie hat das mit einer großen Poesie gemacht. Sie hat auch es geschafft, dass es nicht platt wird, nämlich den Beethoven zu verjazzen. Das war nicht Thema, sondern es ging darum, rüberzuleiten. Und in dem Moment, wo sie in der Chorfantasie gelandet ist, hat sie tatsächlich das Original gespielt.
Die Chorfantasie nennt man auch die kleine Neunte. Und das endet in einem Jahr, das werden dann mal nicht Sie dirigieren mit der großen 9. Sinfonie, das ist dann der Daniel Barenboim, aber zwischendrin machen Sie, haben Sie schon mal irgendwie gezählt, wie oft eine Beethoven-Sinfonie oder ein Klavierkonzert?
Nee, habe ich nicht, aber es geht uns gar nicht so drum, sein Werk immer wieder zu spielen. Das ist natürlich auch erstmal grundsätzlich reiben wir uns da dran und wollen es gut machen. Aber wenn man Beethoven versteht als eine Art Inspirationsquelle, dann ist ja ganz viel Musik möglich und sehr in die Breite, wenn man Querverbindungen zieht, wenn man Programme schafft, die neugierig machen, die auch vielleicht manchmal ein bisschen verstören. Natürlich spielen die Sinfonien eine Rolle, aber wir haben ganz bewusst heute Abend nicht die 9. gespielt als Festakt, weil das quasi Repräsentative von Beethovens Musik, das ist was mich persönlich überhaupt nicht interessiert. Und ich glaube, dass man besonders auch über den unbekannten Beethoven, über das, was er losgetreten hat und das, was er auch selber gekannt hat, nämlich das Hofkapellenrepertoire, was wir jetzt ausgraben, was er selber hier im Orchester gespielt hat, dass man da nochmal einen ganz anderen Zugang kriegt zu diesem Musiker.
War der Bonner Beethoven auch schon ein fertiger Komponist?
Naja, ich meine, der ist Anfang 20 hier weg. Da war man in der damaligen Zeit erwachsen. Er war kein fertiger Komponist, weil jeder guter Musiker entwickelt sich weiter. Aber er hat hier prägende Jahre erfahren. Er hat hier vor allem auch seine ganzen außermusikalischen Erfahrungen gemacht. Er kam über die Uni in Kontakt mit den großen Denkern der Zeit, mit den Freigeistern. Er hat gelesen, er hat einen Austausch gefunden. Also Bonn war extrem wichtig für ihn und ich finde, diese Bonner Zeit war auch lange ein bisschen unterbelichtet, weil man vergisst, dass er eigentlich, sagen wir mal, zumindest geladen nach Wien kam und dann natürlich einfach seinen Weg weitergegangen ist in der Metropole der Musik.
Und Bonn muss jetzt eine Menge aufholen irgendwie und hat nicht Chance bis Ende 2020 und darüber hinaus.
Ja klar, es ist eine Chance, mit Beethoven auch sich selber ein bisschen zu erfinden hier in Bonn. Nicht mehr Hauptstadt und trotzdem ganz viel da, Internationales, UNO und so weiter. Aber letztendlich, glaube ich, geht es allen Kulturschaffenden in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt so, dass es darum geht, die Relevanz von Musik immer wieder unter Beweis zu stellen. Und das ist auch ein bisschen unser Thema, die Relevanz dessen, was wir tun. Und dann im Rückschluss natürlich auch unter Beweis zu stellen, dass man dafür auch staatliche Gelder ausgeben muss, weil das etwas ist, was der ganzen Gesellschaft gut tut. Nicht nur einer kleinen Schicht und was einfach auch zu einer Zivilisation dazugehört, was den Geist öffnet, was auch Widerspruch erhält. Das wird auch nicht allen gefallen, was wir heute hier gemacht haben. Das ist aber wichtig, dieser Diskurs. Und ich glaube, dass diese Relevanz von Musik und von Kultur, das ist ein so wichtiges Thema für die Zukunft, weil wir in einer kalten Zeit leben, in einer Zeit der schnellen Antworten, in einer Zeit der ideologischen Antworten. Und wenn man das quasi so ein bisschen über den Tellerrand hinaus als ganzes gesellschaftliches Projekt sieht, dann macht dieses Beethoven ja sehr, sehr, sehr viel Sinn für Bonn. Und eigentlich auch darüber hinaus.
in das Wohnhaus hinein, in das Geburtshaus Beethovens, der Bonngasse 20.
Und wir können direkt am Tag der offenen Tür, es ist sehr voll, freier Eintritt, die Bonner können rein und die Besucher der Stadt, ja, mit der Museumsleiterin, mit Nicole Kempken hochgehen im engen Treppenhaus, die alten Dielen sind frisch poliert und wir können noch hochgehen, ja, ich sag mal ins Geburtszimmer, in den Bereich. Früher hing hier eine Kordel, jetzt ist frisch umgebaut worden im Beethovenhaus, modernisiert worden mit insgesamt 3,5 Millionen Euro. Und ich sehe es gerade, ein Mann vor mir mit Schirmmütze hat sich gerade am Deckenbalken den Kopf gestoßen. Also es wird eng hier in der Tür, aber wir gehen mal rein.
Ja, es ist wirklich sehr eng. Es sind natürlich diese ganz kleinen, alten, verwinkelten Räume. Wir stehen hier in der Dachkammer, die das Elternschlafzimmer der Beethovens war. Wir haben uns ja ein bisschen davon verabschiedet, das als Geburtszimmer zu deklarieren. Das heißt aber nicht, dass er nicht hier geboren sein könnte. Wir haben nur keine Beweise dafür, dass er hier geboren worden ist. Unten ist die Küche. Wir wissen, wo die Küche war. Und damals wurden eben sehr viele Kinder auch in der Küche geboren, weil es dort heißes Wasser gab.
Ein Seitenflügel, Fachwerk, gut erhalten. Das war das große Glück dieses Vereins, Beethovenhaus, der vor ja, jetzt 130 Jahren, so Pi mal Daumen, sich gegründet hat, um das Haus vor dem Abriss zu bewahren. Die Stadt Bonn wollte es platt machen. Vielleicht war dieses Zimmer sogar wirklich eben Umkleide für eine leicht geschürzte Damenkapelle.
Tingeltangel, genau. Im Hof war ein Tingeltangel, ein sogenanntes, so, ja, eine kleine Kneipe, wo tatsächlich leicht geschürzte Damenkapellen auftraten. Wir haben sogar noch ein Konzertplakat aus der Zeit.
Das hat schon den berühmten Musikkritiker Hanslick sehr gestört und Bonner Bürger haben es in die Hand genommen.
Das ist eigentlich eine ganz fantastische Sache. Es haben sich also 1889 12 Bonner Bürger zusammengetan und haben wirklich das Haus gekauft und haben dann hier den Verein Beethovenhaus gegründet, haben sich zum Ziel gemacht, das Geburtshaus zu erhalten und eine Gedenkstätte hier einzurichten. 1890 gab es dann schon eine ganz große Beethoven-Ausstellung in Bonn, wo man Leihgaben, die damals schon in alle Welt verteilt waren, bekommen hat, die dann zum Teil sogar hier geblieben sind im Anschluss an die Ausstellung. Und 1893 ist es bereits gelungen, das Museum zu eröffnen. Also wir blicken da auf eine lange Tradition zurück und im jetzigen Vorstand sind tatsächlich auch noch Familien, die damals auch schon dabei waren.
Zum Beispiel die Verlegerfamilie Neusser. Hermann Neusser war ja da so federführend gewesen. Jetzt inzwischen haben Sie das eben ausgeräumt. Hier ist jetzt keine Büste, keine Kordel mehr, ein Bett erst recht nicht, sondern moderne Kunst, die interpretiert werden muss. Ein großer Bildschirm und da entstehen, ach interessant, entstehen ja Noten, handschriftliche, Beethovens Handschrift. Ja. Ich kann sie überhaupt nicht entziffern. Aber Sie haben eine Ahnung, was ist denn das, was da entsteht in Schwarz-Weiß?
Es ist eine Seite aus dem Wittgenstein-Skizzenbuch, die wir gezeigt haben, weil dort eben viele verschiedene Kompositionen drauf entstehen in so einem großen Skizzenbuch. Und ja, die ganze Installation hat das Thema des Entstehens eines Kompositionsprozesses, des Entstehens von Musik. Wie entsteht Musik im Kopf des Komponisten? Es blendet ein Zitat ein von Beethoven. Ja, eigentlich aus so einer Art Ursuppe, Noten, Striche entsteht dieser O-Ton Beethovens und aus dem O-Ton entwickelt sich das Skizzenblatt. Also es geht wirklich um die Schöpfung eines musikalischen Werkes. Jetzt kann ich es gerade vorlesen. Was mich angeht, ja du lieber Himmel, mein Reich ist in der Luft. Wie der Wind oft, so wirbeln die Töne, so oft wirbelt's auch in der Seele. Ich fand einfach besonders schön, dass Beethoven hier auch den Widerhall der Musik im Zuhörer mit inkludiert.
Was suchen Sie denn hier immer wieder als Museumsleiterin? Sie sind seit 25 Jahren hier dabei. Wie fing das an? Als Studentenjob, ja?
Tatsächlich, ja. In der Bildstelle. Rechte und Lizenzenverkauf. Und dann hat sich es immer so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, ich fand es jetzt bei der Neukonzeption super spannend, wirklich einen Beethoven für alle zu schaffen. Zu versuchen, die Besucher, die hier aus aller Welt hinkommen, unabhängig von ihrer Nationalität und ihrer Vorbildung, in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen. Also Themen zu überlegen, was kann wen wirklich ansprechen, was betrifft alle. Da geht es um den Alltag Beethovens, da geht es um sein soziales Umfeld, da geht es immer wieder um die Frage, wie ist es ihm überhaupt gelungen, ohne eine feste Anstellung seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Er hat ja auch in Wien, was viele gar nicht wissen, immer wieder versucht, eine feste Anstellung zu bekommen. Das hat aber nie funktioniert. Seine einzige Festanstellung war am Bonner Hof.
Er war schon zu Lebzeiten ein Superstar, deshalb hat man auch so Devotionalien gesammelt, ihm Locken abgeschnitten, die sind vielleicht jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber sein Gehstock ist hier weiter da, die Hörrohre, die die Taubheit dieses Drama auch erzählen. Ja. Ja, und auf welche Instrumente von ihm sind Sie besonders stolz?
Wir sind besonders stolz, dass es uns gelungen ist, den Streichquartettsatz, den der Fürst Karl Lichnowsky ihm in Wien geschenkt hat, wieder vollständig zusammenzustellen. Der war nämlich über viele, viele Jahre mit zwei Instrumenten aufgefüllt, die zwar auch Beethoven gehörten, die aber nicht zu dem ursprünglichen Satz gehören. Die sind alle von Beethoven gesiegelt mit seinem Siegelstempel und tragen auf der Rückseite auch ein großes eingeritztes B. Ja, da bin ich besonders froh, dass wir das wieder neu zusammengestellt jetzt auch der Öffentlichkeit präsentieren können.
Und die noch Präsidentin des Beethovenhauses, Tabea Zimmermann, Bratschistin, darf sogar manchmal selber drauf spielen?
Die spielt wiederum auf der Dienstbratsche. Die hat auch eine sehr schöne CD eingespielt mit Werken auf der Dienstbratsche Beethovens, die er hier im Bonner Hoforchester gespielt hat.
Wie viele Bonner machen mit oder insgesamt aus der Region und unterstützen ihr Beethovenhaus?
Wir haben ja nach wie vor den Verein Beethovenhaus, der Träger ist des Beethovenhauses. Wir werden zwar von der öffentlichen Hand unterstützt zu 50%, die anderen 50% sammeln wir selber ein. Und der Verein hat um die 1000 Mitglieder. Und davon sind sehr, sehr viele aus Bonn tatsächlich.
Alles sehr schön hier. Wunderbar, wunderbar gemacht. Hm? Prima.
Das ist schön, wenn es Ihnen gefällt.
Autografen, die bleiben jetzt dauernd hier. Ne?
Also wir haben Handschriften unten in der Schatzkammer immer präsentiert. Die wechseln wir drei Monate.
Die sind Tresor waren.
Im Tresor sind auch noch ganz viele, aber eine kleine Auswahl von so 10 bis 12 zeigen wir immer in der Schatzkammer. Genau.
Was interessiert Sie denn besonders an Beethoven?
Ich möchte so Klavier spielen können, wenn ich das hier alles sehe. Das müsste gelingen, dass man das so sehen, spielen kann.
St. Remigius war die Pfarrkirche der Beethovens. Hier heirateten 1733 bereits Ludwigs Großeltern und 1767 seine Eltern. Der Eintrag vom 17. Dezember 1770 im Taufregister der Remigiuskirche belegt, dass Ludwig van Beethoven hier getauft worden ist. Schon früh vertraute der Vater die Ausbildung des kleinen Ludwigs Berufsmusikern an. Ludwig übernahm bald erste Orgeldienste, dazu gehörte die Begleitung der Frühmessen. In unzähligen Stunden des improvisierten Spielens an der Orgel empfand er eine Freiheit, nachdem der Vater stets darauf drang, genau nach Noten zu spielen. Schon mit 12 Jahren vertrat er den ersten Organisten Christian Gottlob Nefe, der sein Mentor wurde. 1784, mit 13 Jahren, erhielt Beethoven eine Festanstellung als zweiter Hoforganist. Damit wurde er zum Miternährer der Familie.
Der neue Beethoven-Rundgang durch die Bonner Innenstadt stoppt vor einer Stele auf dem Remigiusplatz, eine Hörstation, installiert durch den Verein Bürger für Beethoven. Die ursprüngliche Taufkirche Ludwig van Beethovens fehlt, sie wurde abgerissen. Den originalen Taufstein gibt es aber noch in der jetzigen Remigiuskirche in der Brüdergasse. Den ansonsten leeren Remigiusplatz zieren stattdessen heute eine Bronzeskulptur des Künstlers Tony Craig und ein modernes graues Toilettenhäuschen. Wer mehr über seine gesamte Lebenszeit zwischen 1770 und 1827 erfahren möchte, der kann in die Bundeskunsthalle gehen zur kulturhistorischen Ausstellung Beethoven, Welt, Bürgermusik. Oder er besucht einen der Klavier-Kabarettabende von Stefan Eisel. Der Ex-Bundestagsabgeordnete führte früher das Büro von Helmut Kohl. Heute leitet er die Bürger für Beethoven. Das ist Bonns größter rein ehrenamtlich getragener Verein. Seinen Kabarettabend nennt Eisel Unser Ludwig lächelt, sowie auch die vielen hüfthohen Beethoven-Statuen des Künstlers Ottmar Hörl lächeln, die derzeit Bonn bevölkern, mit freundlichem Gesicht und beiden Händen in der Hosentasche. Zuletzt hat Stefan Eisel rein aufwärts in einer Seniorenresidenz in Bad Honnef seinen Auftritt gehabt. Sich selbst begleitete er am Flügel.
Er hat in Bonn 3 Klaviersonaten geschrieben, die Kurfürstensonaten. Also in Wahrheit sind es eben nicht 32 Klaviersonaten, sondern 35. Er hat Kantaten geschrieben, Lieder, ein Oboenkonzert, was leider nicht erhalten ist, ein weiteres Violinkonzert. Der Beethoven ist nicht als Larve nach Wien und ist dann geschlüpft als Schmetterling, sondern der war schon ein erfahrener Komponist, dessen Kompositionen sind schon in Wien verkauft worden. Da war er noch in Bonn. Überall auf der Welt weiß man, wer Beethoven ist. Man kennt ihn und schätzt ihn überall sehr. Nur in der Stadt Bonn man das gerne vergisst. Wann legt sich denn endlich jemand quer? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Ludwig, der kennt das Gefühl ganz genau. Als Prophet im eigenen Land. Er hofft immer noch auf einen Konzertsaalbau. Wann endlich fällt dieser alte Mehrzweckhallenwand? 166 Millionen. Dort, wo einst sein Taufbecken stand, ist jetzt ein modernes Klo mit einer grauen Containerwand. Ist darüber denn irgendjemand froh? Weiß ganz allein der Wind, die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wir feiern bald sein Geburtstagsfest. Auf die Bürger ist dabei Verlass. Im Stadthaus sind schon manche jetzt gestresst. Merken die denn, uns macht's trotzdem Spaß. Und jetzt so, dass man's wirklich da drüben hört. Die Antwort, mein Freund, ist ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Das ist ein Zwischenspiel, weil sie es schön, schön gesungen haben. Dass ich sehe an ihren Gesichtern, eine Strophe wollen wir noch. Die Antwort, mein Freund, ist ganz allein der Wind.
Stefan Eisel hat in seinem Song die Summe von 166 Millionen Euro beklagt. So viel soll im schlimmsten Fall die denkmalgerechte Sanierung der zurzeit geschlossenen Beethovenhalle kosten. Die Arbeiten stocken. Mittlerweile garantiert die Stadt nicht einmal mehr, dass die Mehrzweckhalle zu Beethovens 200. Todestag fertig sein wird, also im Jahr 2027. Stefan Eisel trauert noch immer der verpassten Chance nach, ein neues privat finanziertes Beethoven-Festspielhaus am Bonner Rheinufer zu errichten. 30 Millionen Euro wollte dafür die Deutsche Telekom mit Sitz in Bonn beisteuern, als Hauptsponsor neben der Post und der Postbank. Doch es gab zu wenig Rückenwind für das Projekt, vor allem in der Politik. Ende vergangener Woche stellte die Deutsche Telekom ihr Beethoven-Alternativprogramm zum Festspielhaus vor. Sie kauft Megastar Robbie Williams ein für ein Konzert auf der Bonner Hofgartenwiese. Der Pianist Lang Lang spielt für sie auf und auch der Saxophonist Jan Garbarek, neben dem Klavierwettbewerb, den der Konzern in seinen Hallen austrägt. Am wichtigsten aber scheint der Telekom der Versuch zu sein, mittels Computerprogrammen, mittels künstlicher Intelligenz Beethovens 10. Sinfonie zu vollenden. Der Auftrag ging an KI-Experten in Salzburg und dem Silicon Valley. Sie sollen 2 Sätze fertigstellen aus den wenigen Skizzen zur 10., die im Beethovenhaus lagern. Den aktuellen Stand ließ die Telekom in ihrer Zentrale vorführen, durch Musiker und Computer, Mensch und Glasharmonika-Sound.
Diejenigen, die uns im Stream zugucken oder die hier sind, erleben tatsächlich heute eine Weltpremiere, weil das, was wir gehört haben, war Glasharmonie, die der Computer ausgespuckt hat und heute das erste Mal mit 4 Streichern und einem Pianisten mit richtigen Instrumenten begleitet von diesem Ergebnis, was die künstliche Intelligenz bis jetzt erarbeitet hat. Das ganze Ergebnis dann am 28. April im Telekom Forum, dann wird das große Beethoven Orchester unter der Leitung von Herrn Kaftan die 10. spielen, aber jetzt sind wir erstmal sehr, sehr gespannt auf die 2 Minuten, die es bisher schon gibt. Bitte.
Ich bin mal gespannt, wie der Computer weiterarbeitet. Da haben wir noch was zu tun, glaube ich. Also.
Vorstandschef Tim Höttges klingt jetzt nicht überwältigt. Der Telekom ist das Projekt mit Beethovens 10. aber enorm wichtig. Es soll nämlich dabei helfen, Vorbehalte abzubauen gegenüber einem künftig stärkeren Einsatz von künstlicher Intelligenz. Zugehört beim Zusammengehen von Mensch und Maschine hat Nike Wagner. Sie ist die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Intendantin des Beethovenfestes. Ihr Bonner Klassikfestival findet im Jubiläumsjahr gleich 2-mal statt, Mitte März und im September. Ob das für Sie schon Beethoven war?
Nein. Aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen Beethoven. Nun gut, ich glaube, Sie fragen die Falsche. obwohl ich mir auch Offenheit und Aufgeschlossenheit eigentlich zuspreche. Es kann ja meiner Ansicht nach nur Konvention herauskommen. Aber das ist der springende Punkt zwischen Mensch und Maschine, nehme ich an. Ab wann werden die Algorithmen schöpferisch? Wissen wir nicht. Wir warten drauf.
Herr Kaftan, was haben Ihre Künstler gesagt?
Natürlich stehen wir Künstler oder Musiker dem ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Weil einerseits, klar, Beethoven selber war fasziniert von Maschinen. Er hat immer davon geträumt, dass eine Maschine mal ganz perfekt seine Musik spielen könnte. Und auf der anderen Seite war Beethoven der menschlichste Komponist überhaupt. Es um Menschlichkeit ging im Leben, in der Musik, um Individualität, um das Übersetzen von Gefühlen. Jetzt kann man sagen, gut, eine Maschine kann ja die Strukturen schaffen und das Gefühl bringt dann der Mensch. Aber auch eine Struktur ist ja bei Beethoven schon ein Gefühl. Also man kann das ja nicht wirklich trennen. Das heißt, es ist komplettes Neuland für uns. Aber alle, die daran beteiligt sind, gehen extrem neugierig und offen darauf zu. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen auch im Rahmen der Aufführung eine Gesprächsrunde haben, also um das ein bisschen zu bewerten. Wo sind die Grenzen? Wo sind auch die Gefahren vielleicht, von der Maschine überrannt zu werden? Und diese Ängste geht's. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was weit über Musik hinausgeht und was durch einen Diskurs, und da sind wir wieder bei Beethoven, eine unglaublich zukunftsweisende Dimension bekommen kann, auch ethisch.
Seid ihr bereit für das nächste Bild?
Ja.
Okay?
Scharf.
Ja, mit Scharf, ja. Mit Scharf, mit Scharf.
Okay?
Ja.
Bühnenprobe zur nächsten Opernpremiere in Bonn. Am Neujahrstag wird es Beethovens einzige Oper geben, Fidelio, neu und radikal als Freiheitsoper inszeniert von Regisseur Volker Lösch. Der ist berühmt für seine Provokationen und seine Bürgerchöre. Der Bonner Fidelio spielt nicht in Spanien, sondern in Deutschland und der Türkei von heute. Der Gouverneur Don Pizarro tritt auf als Krummsäbel schwingender Erdogan-Verschnitt. Auf der Bühne verkleidet sich Leonore. In türkischer Polizeiuniform wird sie als Mann, als Fidelio, zu ihrem inhaftierten Floristan vordringen. Statt eines Bürgerchores treten mehrere Dissidenten und Kurden auf. Sie prangern Menschenrechtsverletzungen an, schildern, wie ihre Verwandten leiden in der Türkei. Für Volker Lösch läutet sich das alles aus dem Werk Beethovens ab.
Wir sind uns sicher, das Inszenierungsteam, Dramaturgie, alle, die daran gearbeitet haben, dass wir extrem, GMD ist da auch mit drin im Boot, am Beethoven arbeiten, das Material aus Beethoven herausnehmen. Also wir setzen Beethoven quasi mit dieser Arbeit fort. Das ist alles aus dem Material begründet. Diese Kraft, die Befreiungskraft, die Freiheitskraft, die Aufforderung zur Freiheit ist der Musik eingeschrieben. Beethoven war ein politischer Moralist in dem, was er geschrieben hat. Und er hat Dinge konzipiert, die heute nur noch als Vision oder als schöner Wunsch gelesen werden. Es wird ja oft ironisiert, was da am Ende dieser Oper an Musik rüberkommt und an Aufforderung zu Befreiung. Es ist ja ein ganz einfacher Dreischritt, der da stattfindet. Eine Figur hat ein Problem und versucht, den Partner aus dem Gefängnis zu befreien. Im zweiten Schritt versteht diese Figur, dass es eigentlich darum geht, sich auch für alle, die in Gefängnissen sitzen, zu engagieren. Und im dritten Schritt springt dieser Funke, dieser Befreiungsimpuls auf die gesamte Gesellschaft über. Und wir wollen diese und deswegen zum Jubiläum 250 Jahre Beethoven Kraft wirklich ernst nehmen und sagen, Beethoven hat diese Kraft entworfen und sie ist da in der Welt. Diese Oper ist sehr berühmt und sehr strahlkräftig, was die Musik betrifft. Und wir möchten das so weit ernst nehmen, dass wir sagen, ja, es ist möglich, was er da am Schluss konzipiert. Es ist nicht nur eine Utopie, sondern wir können den Weg von Leonore gehen, wer sich politisch engagiert und über das familiäre, über das kleine Umfeld hinausgeht, der kann etwas erreichen. Und im zweiten Teil geht es dann wirklich darum, dass wir das Publikum konkret dazu auffordern werden, politisch tätig zu werden und sich für Gefangene in der Türkei einzusetzen.
Jetzt wird die Bühne hier auch zurückgebaut. Es ist ja immer noch Oper. Wo setzen Sie an einer anderen Ebene an als so eine politische Sonntagsrede, die sagt, Beethoven der Visionär, der Wegbereiter Europas vielleicht oder der Weltbürger?
Ja, indem wir es konkretisieren über die Geschichten, die hier erzählt werden. Wir erzählen von Menschenrechtsverletzungen aus einem Land, welches uns sehr nahe steht, was uns sehr nahe ist, geografisch, kulturell, mentalitätsmäßig. Und wir beschreiben, wie damit umgegangen werden kann. Das heißt, zunächst wird beschrieben, was stattfindet. Im zweiten Teil wird es dann noch etwas drastischer. Da geht es dann um Folter und um eben all das, was eben auch im Kerker hier auf der Bühne passiert mit Floristan, der ja letztlich ein Gefangener ist, der die Wahrheit gesagt hat, deswegen eingesperrt wurde und im Gefängnis sitzt, gefoltert wird, soll verhungern. Man kommt dann im Verlauf des zweiten Aktes an den Punkt, dass man sich dann entscheiden muss. Und Leonore muss sich auch entscheiden. Wende ich Gewalt an? Eine Frage, die Beethoven stellt an der Stelle. Wende ich Gewalt an oder gebe ich auf? In dem Moment, wo sie bereit dazu ist, Gewalt anzuwenden, also Pizarro die Pistole an den Kopf hält, in dem Moment erscheinen die Trompeten, kommt die Fanfare des Gouverneurs, der auf einmal auftaucht, Fernando, der Retter, der dann das Ganze mit staatlicher Unterstützung dann ins Gute wendet. Das heißt also, Beethoven sagt uns damit, Pistole allein an den Kopf halten oder die Bereitschaft dazu, gegen Unrecht aufzustehen, reicht nicht. Der Staat muss dazu helfen, es muss eine staatliche Kraft da sein, die diese Impulse mit verstärkt. Der Staat alleine reicht aber auch nicht, weil ohne das Engagement des Einzelnen oder der Einzelnen wird es nicht gehen, es geht nur zusammen. Und das ist eine ganz entscheidende Gelenkstelle in dieser Oper, die dazu führt, dass dann am Schluss Befreiung eingeleitet wird, Gefangene werden freigelassen und das ist eben nicht Utopie, wenn man sich die Geschichte des Engagements für Gefangene in den letzten Jahrzehnten anschaut. Öffentlichkeit herstellen für Gefangene, die aus Unrecht irgendwo sitzen, ist immer gut für die Gefangenen und führt oft dazu, dass Gefangene freigelassen werden.
Größter Sohn der Stadt, Beethoven und die Bonner. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen aller, die mitgemacht haben. Henning Hubert. Nach uns der Bariton Christian Gerhaher in Klassik Pop etc. Hier zum Schluss das Projekt der Bonnerin Susanne Kessel. Die Pianistin hat Komponisten auf der ganzen Welt beauftragt, ihr neue Stücke zum Thema Beethoven zu schreiben. 6,5 Jahre dauerte ihr Sammeln und Idieren. Fast alle Klavierbände sind schon erschienen und vieles ist auch schon uraufgeführt. Heute wird es wieder ein paar Uraufführungen geben im Rahmen des Bonner Beethoven-Marathons mit 90 Konzerten an einem Tag. Susanne Kessels Projekt 250 Piano Pieces for Beethoven ist bereits am Ziel, während andere erst anfangen, sich mit Ludwig van Beethoven zu beschäftigen.
Ungefähr 5 Minuten dauert das, also ein unheimlich schönes Jazzstück. Mike Garson ist Jazzpianist. Und dann gibt es unendlich viele Stücke, die sich zum Beispiel auf die Mondscheinsonate oder auch für Elise beziehen, Avantgarde oder Pop und Jazz. Aber es gibt auch zum Beispiel einen wunderbaren Text, zu dem man improvisieren soll, von Wolfgang Niedecken. Oder auch ein Stück von Ernst Bechert, Komponisten, der alle Schlüsse der Beethoven-Sonatensätze aneinandergereiht hat, aber nicht chronologisch, sondern die Schlussakkorde zu einem neuen Stück zusammengefügt hat. Da spiele ich mal ein paar Takte. Vielleicht erkennen Sie selber, aus welchen Sonaten die sind.
Deutschlandfunk.